glaube, ich rücke ein bisschen zur Seite, damit ihr die Folie besser seht. Seht ihr es noch nicht wirklich gut? Ein Begriff, der meine Kindheit geprägt hat, meine Jugend geprägt hat, ist Dualismus. Ich habe mal Wikipedia bedient, um eine Definition zu finden. Wenn man bei Wikipedia unter die Rubrik Religion geht, findet man folgende Definition für den Begriff Dualismus. Und dann erzähle ich kurz mal, was mir an diesem Begriff, was ich da total spannend dran fand. Also Dualismus. In der dualistischen Weltsicht besteht die Wirklichkeit aus zwei Sphären, die einander absolut entgegengesetzt sind. Häufig wird auch eine Welt des Lichts von einer Welt der Finsternis unterschieden. Im Christentum relativ leicht zu greifen, Gott und Satan, Gott und der Teufel. Die stehen einander gegenüber, bekämpfen sich, bekriegen sich gegenseitig. Und ich als Kind war davon fasziniert. Das heißt, zwei Mächte, zwei Sphären, die einander gegenüberstehen, die einander bekriegen. Und ich stehe auf der einen Seite mit meinem Gott und kämpfe irgendwie dagegen. Und ich war fasziniert. Einer meiner Lieblingsbücher ist Hiob. Als ich angefangen habe, die Bibel durchzulesen, habe ich jetzt schon das häufigeren Mal getan, immer wenn ich bei Hiob lande, Hiob ist ein ganz besonderes Buch, weil Gott mit dem Satan redet. Gott redet mit dem Teufel, die haben einen Dialog, die sprechen miteinander. Das gibt es nur in Hiob und in Hiob gleich zweimal. Und das Gespräch ist fast identisch. So. In Hiob 1, 6 bis 9 habe ich mir die Frage, warum gestellt? Warum passiert das, was dort passiert? Das passte nicht in mein Weltbild hinein. Das heißt, wenn Gott gegen den Satan kämpft und umgekehrt, warum das? Ich will euch mal den Text vorlesen, ich finde ihn wahnsinnig spannend. Diese vier Verse, ist ein bisschen klein, ich lese es mal vor. Da heißt es folgendermaßen: Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten. Und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan: Woher kommst du? Oder wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Was ich da so wahnsinnig interessant finde, erstmal die Frage, warum kommt der Satan ungeschützt einfach so zu Gott? Warum tut er das? Ist er blöd? Also warum geht er einfach unter die Söhne Gottes, direkt zu Gott und sagt: Hallo, hier bin ich? Und dann unterhalten die sich ganz normal und die Frage, die ich mir damals gestellt habe, warum tun die das? Warum tut er das? Ich dachte, ich kämpfe ja so ein bisschen gegen den Satan, ich mit meinen Gebeten versuche ich da irgendwie was zu bewirken. Warum tut der Teufel das? Bis ich auf eine total simple Antwort kam, und darum soll es heute in der Predigt gehen. Also ich habe mir mal eine Antwort überlegt, die ich relativ simpel, vielleicht schon zu simpel finde. Der Satan, der Teufel ist wahnsinnig intelligent. Das heißt, er ist viel schlauer als wir. Schauen wir uns die Bibel an, lesen wir in der Bibel zum Beispiel Jona. Jona flieht vor Gott. Da kann man sich die Frage stellen, wie blöd kann man sein, vor einem allmächtigen Gott zu fliehen? Das macht doch keinen Sinn. Gott weiß, wo ich bin. Gott weiß immer, wo ich bin. Gott weiß auch immer, wo der Satan ist. Er weiß immer, wo er ist. Und würde Gott ihn platt, will ein allmächtiger Schöpfer jemanden vernichten, kann er das tun, wann er möchte. Das heißt, der Satan weiß das. Der Satan versteckt sich nicht vor Gott. Wie doof kann man sein, sich vor einem allmächtigen Gott zu verstecken? Das macht keinen Sinn. Das weiß er. Deswegen kann er auch ganz frei vor Gott treten und sagen: Hallo, hier bin ich. Wir können uns gerne mal unterhalten und es macht überhaupt kein Problem. Das heißt, sich das einmal bewusst zu machen, der Satan weiß es, aber die Frage ist, weiß ich das auch? Also sich bewusst zu machen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Satan weiß, wen er vor sich hat und versteckt sich nicht. Also ein Verstecken macht keinen Sinn. Versteckspiel mit Gott macht keinen Sinn. Er weiß, wo ich bin. Also wir haben es mit einem allmächtigen Schöpfer zu tun. Und die Frage ist eben, weiß ich es auch? Verstecke ich mich vor Gott? Denke ich, oh, Gott sieht mich nicht, wenn ich in meinem Arbeitszimmer bin, ganz alleine. Wenn ich auf Arbeit bin, wenn ich was auch immer gerade tue, denke ich, dass Gott mich eventuell nicht sieht? Oder denke ich, dass Gott irgendetwas nicht kann? Die Frage oder die Überschrift meiner Predigt soll heute sein? Wem wollt ihr mich vergleichen? Also mit wem könnte man Gott vergleichen? Wer ist Gott? Diese Frage wirft Gott selber auf in Jesaja, nachdem das Volk sich immer wieder von Gott abwendet und sagt, wir wollen nicht mit dir leben. Wir wollen anderen Göttern nachlaufen. Wir wollen nicht mit dir leben, Gott. Und jetzt kommt Gott und stellt durch Jesaja die Frage, mit wem bin ich denn bitte schön zu vergleichen? Wer ist mir ähnlich? Und ich finde diese Frage sehr gut gemeint von Gott, weil ich mir plötzlich Gedanken machen muss, wenn ich die Seiten wechsle, wenn ich nicht mit Gott gehen möchte, wem will ich mich anschließen? Wem will ich mich anschließen oder wer soll mein Gott sein? Wer soll über mich herrschen? Wer ist das? Also, ich will mit euch heute die Frage diskutieren, wem wollt ihr mich vergleichen? Mit wem ist Gott zu vergleichen? Die erste Frage, die ich mir natürlich stelle, sich direkt mit Gott zu vergleichen, wird schwer. Ich habe mir so überlegt, so aus dem Alltag, mit wem könnte ich mich denn vergleichen? Das heißt, wie führen Menschen Vergleiche an? Jetzt eher so in die Sparte oben, Schüler, Jugendliche, sind die meisten weg. Zeugnisse. Ist noch gar nicht so lange her, ihr habt Zeugnisse bekommen. Zeugnisse ist etwas, ich kriege etwas schwarz auf weiß, wo drauf steht, das war meine Leistung, so gut bin ich oder so gut kann ich gewisse Dinge. Oder zumindest das ist die Leistung, die ich erbracht habe, ob das wirklich der Stand ist, wo ich gerade stehe, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, das habe ich geleistet. Bin ich besser oder schlechter als mein Mitschüler? Das heißt, ich kann mich in Dingen vergleichen, die ich geleistet habe. Also es wird ganz, ganz oft um Leistung gehen. Ich habe jetzt meine Sportart gewechselt. Also ich versuche jetzt Tennis zu spielen. Und direkt fängt man an, wer bist du eigentlich? Jemanden zu identifizieren oder irgendwie einzusortieren, passiert ganz oft über den Beruf. Also welchen Beruf habe ich inne? Wer bin ich? Ist mein Beruf besser als deiner? Bin ich vielleicht wertvoller durch meinen Beruf als du? Ich kann mich vergleichen durch Dinge, die ich geleistet habe. Also häufig geht Vergleich immer durch, was hat er denn gemacht? Bin ich besser als eine andere Person, frage ich, was hat die in ihrem Leben erreicht, was habe ich vielleicht erreicht? Das heißt, dadurch kann ich Vergleichbarkeit schaffen. Also Gott stellt ja genau diese Frage, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Dann stellt sich ja sofort die Frage, oh Gott, was hast du eigentlich gemacht? Was hast du erreicht, damit ich dich überhaupt vergleichen kann? Also mit dem Beruf könnte man sich vergleichen, was bin ich, was bist du, welchen Beruf habe ich denn inne? Oder eben, was wir Christen ganz häufig gerne tun, haben wir schon einige Predigten darüber gehört, soll man nicht tun, was leiste ich in der Gemeinde? Zum Beispiel Lobpreis hatten wir gerade vorne, es werden Menschen geholfen, es gibt Personen, die beten richtig viel, es gibt Personen, die lesen viel in der Bibel, Jungscha habe ich mal eingefügt, weil ich das die letzten 3 Jahre gemacht habe. Was leiste ich in der Gemeinde? Und kann ich daran eben auch wieder eine Vergleichbarkeit schaffen? Sollte man das überhaupt? Das heißt, wie kann ich eine Vergleichbarkeit schaffen? Wie kann ich es jetzt heranführen, was Gott gleich machen wird in Jesaja-Brief? Wie kann ich Gott vergleichen? Oder ist Gott überhaupt zu vergleichen? Ich fange mal an mit dem Text. Also wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Wir werden uns jetzt die ganze Zeit in Jesaja 46 bewegen und eben die Verse 5 bis 13 einmal durchgehen. In Jesaja 46, Vers 5 heißt es, wem wollt ihr mich gleichstellen? Und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein sollte? Also die Frage ist, wer hat das Gleiche getan wie Gott? Wer hat die gleiche Leistung gebracht wie Gott? Und einige von euch sind ja jetzt aus dem Urlaub zurück. Ich war jetzt ja leider nicht im Urlaub. Aber wenn ihr aus dem Urlaub zurückgekommen seid, was mich fasziniert, ich werde wenn das Wetter gut ist, in 1,5 Wochen in den Süden fahren und versuchen, die Zugspitze zu besteigen. Ich bin fasziniert von Bergen, deswegen habe ich immer meistens hole ich irgendwelche Bilder von Bergen raus, denn an Bergen wird mir die Größe Gottes sichtbar vor Augen geführt. Ich merke plötzlich, es ist gigantisch groß, ich bin winzig klein und dieses gigantisch Große hat Gott geschaffen. Das heißt, wenn ich jetzt vergleichen möchte, oh, was hat vielleicht ich geleistet, was hat Gott geleistet? Gott hat unsere Welt geschaffen. Also wenn ihr gerade aus dem Urlaub zurückkommt und die wunderbare Schöpfung gesehen habt und darüber gestaunt habt, habt ihr einen Einblick bekommen, was Gott gemacht hat. Und die Frage ist, fällt mir noch jemand ein, der etwas Ähnliches gemacht hat? Das heißt, ich würde ja schon staunen, wenn jemand jetzt hier reinkommen würde und sagen würde, ich schnipse einmal und da ist ein Stuhl. Also aus dem Nichts geschaffen, ein Stuhl würde mich verblüffen. Also ich wäre hin und weg, würde sagen, wie hast du das gemacht? Unglaublich. Bei Gott staunen wir gar nicht mehr so sehr. Das heißt, wenn ich mir so einen Berg anschaue, so eine Natur, die Gott geschaffen hat, einfach sich wieder mal bewusst zu machen, das hat Gott gemacht und das eben aus dem Nichts erschaffen, es ist einfach da. Also wenn ich Gott vergleichen möchte, einfach mal in die Bibel hineinschauen, was hat Gott denn gemacht? Das nächste Bild, ich habe einfach mal einen Bachlauf genommen, meine Frau liebt Flüsse, Bäche. Einfach da, einfach mal innezuhalten und zu sehen, oh Gott, das hast du gemacht? Mit wem kann ich dich vergleichen? Oder eben, viele fahren gerne an den Strand, die Jugend ist jetzt in Kroatien, werden hoffentlich auch solche schönen Sonnenuntergänge erleben. Und dann aber nicht nur zu gucken und sagen, oh schön, sondern Gott, das hast du gemacht, wer bist du eigentlich? Du bist unbegreiflich, unbeschreiblich, aber wir können einen Einblick kriegen, wenn wir das anschauen, was du gemacht hast. Wenn man jetzt noch darüber hinweggeht, wenn mich schon die Erde fasziniert, so eine Galaxie, die ja, ich habe mir jetzt so für die Schule ein Teleskop zugelegt, habe da mal reingeschaut, habe da einfach mal Sternhaufen angeklickt und das Ding fährt automatisch dahin zu dem nächstgrößeren Sternhaufen, den ich mir anschauen kann. Und dann sieht man nicht genau so ein schönes Bild, so toll ist das Teleskop nicht, aber man sieht halt ganz, ganz, ganz viele Lichtpunkte und weiß, das sind alles kleine Sonnen oder eben Sterne. Und dann stellt sich mir wieder die Frage, mit wem will ich Gott vergleichen? Allein wenn ich mir das anschaue, was Gott geschaffen hat, ist die Antwort eigentlich schon rhetorisch, man kann Gott nicht vergleichen. Das, was Gott geschaffen hat, ich finde niemanden, der ihm ähnlich ist. Und selbst der Satan weiß es, ich kann Gott nicht das Wasser reichen, er ist Gott. Kommen wir zu den Versen 6 und 7. Da heißt es, sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage da und dingen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten. Sie heben ihn auf die Schultern und tragen ihn und setzen ihn nieder an seiner Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Ort rücke. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Wir werden keine Hilfe kriegen von Dingen, die wir bauen, basteln, wo wir sagen, oh, das hilft mir. Ich habe gestern wieder ein bisschen Fußball gesehen, weil ja nicht die Bundesliga beginnt, der DFB-Pokal hat begonnen. Und da gibt es immer so ein Intro. Und was mich daran fasziniert ist, die Profis haben kleine Glücksbringer. Rituale, die sie durchführen, um Sicherheit zu haben. Das heißt, Dinge, die mir Sicherheit geben, sowas wie Götzen damals, kleine Glücksbringer-Rituale, wo ich denke, oh, das hilft mir. Aber sich dann mal bewusst zu machen, was will ein Ritual, ein Glücksbringer, was will das mir helfen? Was will ein Götze, den ich mir selber mache? Das heißt, und Jesaja führt es ja noch auf die Spitze, ich baue ihn mir doch selber. Ich muss ihn selber hintragen und sagen, ah, da steh da und ich werde dich anbeten. Mit Götzen haben wir relativ wenig zu schaffen. Ich hoffe, keiner von euch hat einen kleinen Götzen zu Hause stehen, den er sich mal selbst geschnitzt hat. Das ist nicht mehr in heutzutage, das macht man nicht mehr. Was für uns, glaube ich, aktueller ist, ich lese erst mal den Vers 8 vor und dann habe ich mal ein paar Beispiele aus meinem Alltag genommen, wo ich selber für mich gemerkt habe, oh, habe ich vielleicht doch ein bisschen. So Dinge, von denen ich mir verspreche, dass sie mir Sicherheit geben. Gedenke doch daran, und seid fest, ihr Abtrünnigen. Nehmt es euch zu Herzen. Ich werde erstmal die ganzen Bilder anklicken. So. Was ich gemerkt habe, ich hatte jetzt viel Zeit in meinen Ferien. Ich bin ja Lehrer. Hatte jetzt 4 Wochen Ferien. Und habe gemerkt, oh, ich könnte mal wieder meine ganzen Versicherungen ordnen. Das heißt, Dinge, die mir Sicherheit geben in meinem Leben. Und uns wird so leicht suggeriert, Sicherheit ist doch eigentlich einfach. Kauf dir die bessere Versicherung und du kannst dich wirklich sicher fühlen, dir kann gar nichts mehr passieren. Da wird ein Regenschirm aufgespannt über deinem Haus. Dein Haus ist sicher. Egal was kommt, Hagelschaden, Blitz, Donner, das Haus brennt ab, völligst egal, es, du bist versichert. Oder eben deine Familie sicher, wenn du die richtige Versicherung hast. Das heißt, ich war beim Vertreter, der hat mir so viele Situationen erzählt, die es eigentlich unabdingbar machen, dass ich nicht noch eine Versicherung bräuchte. Damit meine Familie sicher ist, und Sicherheit kann doch so einfach sein. Und ich glaube, wir vergessen, ich bin einzig und allein sicher in Gott. Gott hält mich, und vertraue ich auf andere Dinge, warnt uns Gott selber und sagt, ey, das ist ein Trugschluss. Auch wenn du dich darauf verlässt, auch wenn ich noch 20 Versicherungen abschließen würde, könnte mich das nicht schützen, wie auch immer. Das heißt, in Gott bin ich sicher und Sicherheit ist nicht einfach. Fand ich sehr schön. Ich habe ein Bild gefunden. Was soll ich fürchten, wenn du mich umgibst? Im Psalm 139, Vers 5 heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich finde es total tröstlich, in der Bibel nachzulesen. Und Erich hat es ja am Anfang oder am Ende letzten Jahres initiiert, lasst uns die Bibel durchlesen. Luther wird sich über nichts mehr freuen im Lutherjahr, als dass wir eben die Bibel lesen. Ich bin noch immer fleißig dabei. Und ich merke, wenn ich mir am Tag mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehme und lese, merke ich, was wirklich Sicherheit gibt. Und genau das will Gott in Jesaja 46 uns ja weitergeben. Ihr seid sicher bei mir. Vor wem solltet ihr euch fürchten, wenn ich für euch bin? Wir haben Sicherheit in Gott und lasst uns die Sicherheit nicht woanders suchen. Ich bin jetzt nicht pauschal gegen Versicherung, aber eben diese Sicherheit zu haben, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Und das finde ich sehr, sehr tröstlich. Und einfach mal daran zu denken, wie will eine Versicherung, ich nehme jetzt mal den Fall meine Frau vom Trampolin schützen. Das geht gar nicht. Halt, dass sie nachher versorgt wird im Krankenhaus, das ja, aber dass sie nicht vom Trampolin fliegt oder ihr noch was Schlimmeres passiert ist, das geht gar nicht. Aber Gott hält mein Leben in seiner Hand, und das werden wir noch in den nächsten Versen lesen. Gott weiß ganz genau, was mir morgen passieren wird. Gott weiß es doch heute schon. Ich bin sicher in Gottes Hand, weil Gott erstens mächtig ist und zweitens alles schon kennt. Er weiß genau, was passieren wird. Ich lese mal weiter, Vers 9. Gedenkt des Vorherigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht. Das, was ich gerade schon gesagt habe, wir befinden uns ja im Lutherjahr 2017. Wir haben das riesengroße Privileg, wir dürfen die Bibel lesen. Wir dürfen uns täglich daran erinnern, was Gott getan hat. Wir dürfen täglich Glauben schöpfen. Was mich immer fasziniert, ist die 10 Plagen. Die ersten 9 Plagen, damit hatte das Volk Israel nichts zu tun. Sie saßen in ihrem Land Goschen und haben zugeschaut. Ihnen ist nichts passiert. Da heißt es immer, oh, die Plage ging vonstatten, aber im Land Goschen war nichts. Und erst in der 10. Plage, wo sie Gott kennengelernt haben, wo sie Vertrauen geschöpft haben, erst dann hat Gott gesagt, jetzt seid ihr dran, glaubt ihr mir. Wenn ihr mir glaubt, bestreicht eure Türpfosten mit Blut. Das heißt, Gott ist so gnädig zu uns und sagt, hey, lest doch in meinem Wort. Lest doch, was ich getan habe, und schöpft Vertrauen, lernt mich kennen, redet mit mir. Und da lesen wir eben Dinge wie, Gott spaltet das Wasser. Und die Frage, die sich da immer stellt, ist, die ich meinen Kindern immer stelle, immer wenn wir Familiengottesdienst haben, glaube ich das? Glaube ich das wirklich, was da steht? Wenn ich ein Ja dazu finde, wird das mein Leben beeinflussen. Denn ich gehe ganz anders durch den Alltag. Ich gehe durch den Alltag und weiß, was soll mir heute schon passieren, was Gott nicht zulässt. Und wenn etwas passiert, dann weiß es Gott. Das heißt, ich habe eine Sicherheit in meinem Leben, weil ich an einen Gott glaube, der mein Leben in der Hand hält. Und der ganz genau weiß, was, wann, wie passieren wird. Zweite Beispiel und immer die Frage dahinter, glaube ich das, dass Jesus wirklich auf dem Wasser gegangen ist? Glaube ich das? Glaube ich das, dass die ganzen Naturgewalten, die Naturgesetze, sich Gott unterordnen? Dass er machen kann, was er will, auch in meinem Alltag? Oder eben, glaube ich das, dass er von den Toten auferstanden ist? Glaube ich das? Wenn ich das glaube, wird das mein Leben beeinflussen. Wird das mein Leben sogar verändern, weil ich mit einer Gewissheit durch den Tag gehe, morgen aufstehen werde und weiß, dieser Tag wird nicht irgendwie ablaufen, verlaufen, sondern Gott hält seine Hand drüber und er weiß genau, was mir passieren wird. Den Vers 10 finde ich am beeindruckendsten. Ich wollte mal mit einem Bild anfangen, ein Krimi. Ich habe letztens mit meiner Frau ein Krimi gesehen und mir ist ganz neu wieder aufgefallen, ein Krimi ist nur so lange spannend oder ist eben ein Krimi, bis das Verbrechen aufgedeckt wird, bis ich eben weiß, was da gelaufen ist. Etwas hat nur so lange Spannung, bis es aufgedeckt wird. Das heißt, das lernt man schon in Deutsch. In Deutsch war ich nie so wahnsinnig gut in der Schule. Auf jeden Fall, es wird so ein Spannungsbogen aufgebaut bis zum Höhepunkt und ist der Höhepunkt da. Also ist das Geheimnis gelüftet, bricht das Buch, der Film, was auch immer sofort ab. Denn weiß ich alles, will ich ja nicht mehr weitergucken. Dann ist es langweilig. Das heißt, etwas ist so lange spannend, bis ich es weiß. Also bis das Rätsel gelüftet, das Verbrechen aufgedeckt, was auch immer. Und in Vers 10 heißt es folgendermaßen, da sagt Gott über sich selbst, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll. Also der ich schon vorher sage, was nachher passieren wird. Ich weiß es doch schon, ich erzähle es euch doch schon, bevor es eintrifft. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Gott ist so groß, er weiß, an welchem Tag ich sterben werde. Er wusste schon, dass ich am 5. November 1977 geboren werden sollte. Gott weiß Bescheid über mein Leben. Gott weiß Bescheid über dein Leben. Und die Frage, die sich wieder, die automatisch immer mitschwingt, glaube ich das? Glaube ich das, dass Gott mein Morgen kennt? Dass Gott mein Übermorgen kennt? Und ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt, und das fand ich sehr beeindruckend, wenn du wirklich glaubst, dass Gott allmächtig ist, dass Gott allwissend ist und du glaubst, dass am Tag deiner Bekehrung Gott Ja zu dir gesagt hat, warum sollte Gott sein Ja ändern? Warum sollte Gott irgendwann mal sagen, hätte ich doch mal gewusst, dass du das und das tun wirst? Tut Gott nicht, denn Gott wusste es ja. Gott weiß ganz genau, was du tun wirst in deinem ganzen Leben. Gott weiß es. Gott kennt, ich fand dieses Schild sehr schön, dein Gestern, er weiß alles, was du getan hast. Er weiß, was du heute tun wirst, aber er kennt auch deine Zukunft. Das heißt, für Gott ist mein Leben langweilig. Er weiß doch schon alles. Für mich zum Glück nicht. Ich finde mein Leben spannend, da ich noch nicht weiß, was ich nächstes Jahr machen werde. Das heißt, ich kenne mein Übermorgen noch nicht. Ich weiß nicht genau, was da laufen wird. Man überlegt sich, und ich finde diesen Satz so schön, ich werde das und das tun, wenn Gott will. Wenn Gott es zulässt, werde ich das tun. Wenn er es nicht will, werde ich es nicht tun. Ich weiß es nicht. Ich nehme mir Dinge vor, aber ich weiß nicht, ob es wirklich eintreffen wird. Kann ich nicht zu 100% sagen. Aber wenn Gott es will, wird es eintreffen. Dann werde ich es tun können. Also Gott kennt mich und das gibt mir so eine große Sicherheit. Ich weiß, ich kann heute aus dem Tag, hier aus dem Gottesdienst rausgehen. Mein Leben ist sicher in Gottes Hand. Gott weiß, was mir zustoßen wird heute. So, gehen wir zum Vers 11. Da heißt es, ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande, den Mann, der meinen Ratschuss ausführe. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Das sieht man sehr gut an der Arche Noah zum Beispiel. Gott geht zu Noah und sagt, bau mir eine Arche. Und es wird genau das eintreffen, was ich sage. Das heißt, baue 100 Jahre an der Arche und an dem Tag, den ich mir ausgesucht habe, sagt Gott, wird es regnen. Es wird regnen. Du kannst dich darauf verlassen, denn das, was ich möchte, wird geschehen. Das heißt, Gott hat die Zukunft in seiner Hand. Ein Professor, der Professor Dr. Werner Gitt, hat sich mal die Mühe gemacht und mal nachgezählt, wie viele Prophezeiungen sich erfüllt haben. Und mich hat es erschrocken, dass es 3268, was heißt erschrocken? Ich fand es spektakulär, dass es 3268 Prophezeiungen in der Bibel gibt, ich habe sie nicht nachgezählt, die sich erfüllt haben. Das heißt, das, was Gott sagt, trifft ein. Das, was Gott möchte, wird passieren. Und wir dürfen von einem Gott ausgehen, der unser Leben in der Hand hält. Und wenn man sich wieder diese Frage stellt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Kennt ihr jemanden, der sowas Ähnliches getan hat? Kennt ihr jemanden, der sagt, und es wird geschehen? Und es wird geschehen. Und es hat sich 3268 Mal bewahrheitet, wenn er sich nicht verzählt hat. Das heißt, unser Gott ist so allmächtig, so groß, er hat nicht nur die Vergangenheit in seiner Hand, die Gegenwart, sondern er weiß genau, was passieren wird. Und das beste Beispiel ist immer noch die Bibel. Schlagen wir die Bibel auf und lesen die Offenbarung, wissen wir sogar, wie es ausgehen wird. Gott hat uns die Zukunft sogar schon genannt. Also er hat uns in seinem Wort gesagt, wie alles ausgehen wird. Wir dürfen Sicherheit haben. Wir haben Sicherheit, weil wir in Gott sicher sind. Die Verse 12 und 13, die letzten beiden. Hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben, für Israel meine Zier. Das heißt, er spricht ja zum Volk Israel und sagt, hört mir doch bitte zu. Ihr kennt mich doch. Fragt eure Väter, was sie mit mir erlebt haben. Lest nach in den Schriften, hört auf eure Propheten, sie zeugen von mir. Und das Schöne ist, wir sind nahe der Gerechtigkeit. Gott hat seine Gerechtigkeit uns nahe gebracht. Da habe ich mal zwei Bilder, die eben sehr bekannt sind. Gott ist uns nahe. Gott sagt, ihr seid gerettet, glaubt an mich. Lest meine Worte, lest die Bibel, schaut, ob ich recht behalte. Prüft mich. Was ich sehr interessant finde, was Paulus in der Gemeinde rät, lest doch in den alten Schriften, lest doch im Alten Testament, ob es sich wirklich so verhält, dass der Christus eben in Bethlehem geboren werden soll und so weiter. Prüft doch alles. Das heißt, nicht nur einfach, nimm es so an und fertig, sondern wir dürfen prüfen. Gott hat uns Verstand gegeben. Wir dürfen gucken, was hat Gott gemacht. Wir dürfen nachlesen, was hat Gott gemacht. Und wenn man sich dann die Frage stellt, mit wem können wir Gott vergleichen, kommt die Antwort raus, mir fällt niemand ein. Mir fällt niemand ein, der Gott gleich ist. Und ein sehr schönes Beispiel ist für mich eben, weil ich das Buch Hiob so liebe, dass der Teufel eben zweimal zu Gott kommt und ganz normal mit ihm redet. Der Teufel versteckt sich nicht vor Gott, denn wo sollte er sich vor einem Gott, vor einem allmächtigen Gott verstecken? Das macht keinen Sinn. Und in Vers 13 noch einmal dieses, ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne. Wir dürfen sie ergreifen. Die meisten oder ich hoffe alle von uns haben sie ergriffen. Christus ist für meine, für eure Sünden, für unsere Sünden ist er gestorben am Kreuz. Wir dürfen sie ergreifen. Und die Frage ist immer, glaube ich das? Und wenn ich das glaube, werde ich anders leben. Ich werde es ergreifen und sagen, Herr, danke. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass ich ein Leben mit dir leben darf, dass ich sicher bin in deiner Hand, weil du eben meinen Morgen kennst und eben auch meine Vergangenheit und trotzdem ja sagst, mir es trotzdem anbietest. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, waren recht viele Punkte. Punkt 1 ist, Gott ist mit niemandem zu vergleichen. Es gibt keine Person, von der bezeugt wird, dass sie ähnlich ist. Die Bibel spricht immer davon, es gibt nur einen Gott. Satan ist kein Gott. Es gibt nur einen einzigen Gott, der alle Macht innehat. Das ist unser Gott. Also Gott ist mit niemandem zu vergleichen. Der zweite Punkt, das gibt mir Sicherheit. Ich bin sicher in Gott, weil er eben mit niemandem zu vergleichen ist. Weil er alles in seiner Hand hält, brauche ich mir eigentlich keine großen Sorgen zu machen, weil er eben weiß, wie es mir morgen gehen wird und es liegt in seiner Hand, was mir morgen passieren wird oder eben nicht passieren wird. Die Bibel erzählt davon. Wir dürfen es selber nachlesen. Ich möchte euch ermutigen, schlagt die Bibel auf, lest mehr darin. Mir geht es immer so, habe ich jetzt in den Ferien gemerkt, umso mehr Zeit ich habe, desto weniger lese ich. Umso mehr ich mir vornehme, oh, jetzt habe ich ganz viel Zeit, jetzt will ich aber richtig viel lesen oder weit oder eben vorankommen mit der Bibellese, merke ich, oh, mir kommen 10 andere Dinge in den Kopf, die ich jetzt quasi, die wichtiger sind, die ich lieber täte, wie auch immer. Und ich merke eben, wenn ich mich hinsetze und dann doch eine Stunde lese, gehe ich gestärkt raus. Ich lese ja nicht, damit Gott irgendwie mächtiger wird, damit Gott was davon hat. Es geht ja um uns dabei. Das heißt, Gott will mich segnen. Gott wird meine Gedanken ändern, dass ich eben mir sicher bin in Gott. Allein als ich jetzt diesen Text gelesen habe aus Jesaja 46, habe ich wieder für mich neu festgestellt, ich brauche mir weniger Sorgen machen. Ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen machen, denn mein Leben ist sicher in Gottes Hand. Und das merke ich, wenn ich die Bibel lese. Ich denke, die meisten von euch haben die Bibel auch bestimmt schon ein, zwei, drei, vier, einige Male durchgelesen. Und trotz alledem sind wir vergesslich. Trotz alledem vergessen wir, was wir gelesen haben. Und wir erinnern uns jedes Mal neu dran, wenn wir eben in der Bibel lesen. Und ich fände es auch erschreckend, wenn wir hier jeden Sonntag zur Gemeinde kämen und jedes Mal was Neues lernen. Das heißt, wir würden ja die Bibel gar nicht richtig kennen. Das wäre schade. Das heißt, es ist gut, dass wir die Bibel richtig gut kennen. Und wir sollten immer mehr drin lesen, damit wir uns daran erinnern und von ihr geprägt werden. Gott kennt deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diesen Vers 10 fand ich sehr beeindruckend, wo Gott sagt, ich erzähle euch doch schon heute, was später passieren wird. Ich weiß es doch schon. Ich kenne eure Zukunft. Und als letztes, er hat seine Gerechtigkeit in Christus uns nahegebracht. Halt dieses Bild nochmal. Wir dürfen zugreifen, wir dürfen ewiges Leben haben, wir dürfen gerettet sein. Jemand hat für unsere Sünden bezahlt. Gott ist gnädig zu uns, er kennt uns und er kommt uns entgegen. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, glaube ich das und nehme ich das somit an? Und ich wünsche euch Gottes Segen, im sich nicht Sorgen machen, in den Alltag zu gehen und zu wissen, Gott hat dein Leben in seiner Hand und das ist gut. Amen. Ich würde noch gerne mit uns beten. Bitte steht auf. Vater, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen her, dass du dich uns offenbarst, dass du uns sagst, wer du bist, wie du bist, Herr. Und dass mit dir einfach, dass du nicht vergleichbar bist, Herr. Es gibt keinen Gott außer dir, keinen, der unser Leben so in der Hand hält, keinen, der sich offenbart, der uns zeigt, Herr, was er gemacht hat, dass wir in deine Schöpfung hineinschauen dürfen und staunen dürfen. Vater, ich danke dir auch für jeden, der aus dem Urlaub zurückgekommen ist und einen Teil deiner Schöpfung sehen durfte. Vater, ich möchte dich bitten, Herr, dass wir staunen über dich, aber dass uns dieser Bibeltext auch dahin führt, dass wir einfach ruhig werden, sicher werden, weil wir wissen, Herr, dass unsere Zukunft, unsere Vergangenheit, aber auch unsere Gegenwart in deiner Hand liegt. Und dass du es einfach gut mit uns meinst, Herr. Du wirst uns durchtragen, das hast du verheißen. Wir werden die Ewigkeit mit dir verbringen und darauf kommt es an. Du hast deine Gerechtigkeit uns nahegebracht, Herr. Und wir dürfen davon zehren, uns darüber freuen, dass wir eine Ewigkeit mit dir verbringen werden. Amen.